Wir beginnen unseren Gottesdienst nochmal im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir schlagen miteinander die Bibel auf und lesen aus dem Johannesevangelium 1, Vers 35 bis 42. Und hier steht als Überschrift auch die ersten Jünger, die der Herr Jesus zu sich gerufen hat. 1. Johannes 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde, also 16 Uhr nachmittags. 16 Uhr. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und er findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Ja, unser lieber Bruder Jakob wird uns das noch auslegen. Wunderbar. Spricht sehr viel auch zu uns persönlich. Jetzt wollen wir uns miteinander erheben zum Gebet und dem Herrn danken. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, auch heute, dass du uns sicher hergebracht hast, sicher aufgeweckt hast, die Woche durchgetragen hast und unsere Gebete auch ankommen durften, erhört wurden in vielen Teilen. Wir wollen dir so herzlich danken und nicht nachlassen, auch wenn teils der Gebete noch nicht erfüllt sind. Wir wollen weiter dran bleiben, dran festhalten, dran harren auf dein Eingreifen. Du sagst auch, seid stille, und das ist eine große Not, die wir haben, harren und stille zu sein und zu warten auf dein Eingreifen. Aber ich danke dir, dass du uns darin hilfst, so zu werden, stille zu werden und zu warten auf dein Eingreifen und nicht vorauslaufen, sondern dir hinterherlaufen. Ich danke, dass du uns dadurch die Kraft schenkst, immer wieder, jeden Tag von Neuem. Und wir wollen auch herzlich danken heute, Herr Jesus. Du sagst: Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und hier sehen wir ein alttestamentliches Bild, ein Bild als eines unbefleckten, unfehlbaren Opferlammes, ohne Fehler, ohne Flecken, vollkommen makellos. Und du rufst uns zu im 1. Petrusbrief 18 und Vers 18 und 19. Und wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. O Herr, wir wissen es und wir wollen dir so herzlich danken. Wir glauben es, du bist das Lamm Gottes. Und wir bitten dich, Herr, wie du die ersten Jünger gerufen hast, dass du auch heute es schenkst, dass viele Menschen zur Erkenntnis deiner kommen. Und Herr, wie du die ersten Jünger berufen hast, so tust du dies heute auch noch. Und wir wollen dir danken dafür, dass du noch, Herr, Buße schenkst und Umkehr schenkst, dass noch viele zu einer echten Wiedergeburt durchbrechen können und dürfen durch deine Gnadengüte. Und wir bitten dich auch ganz besonders hier, auch Herr, in unseren Familien und Familien im Freundeskreis, hier in Deutschland selbst. Herr Jesus, wir brauchen dich Wir brauchen deine Hilfe, deine Führung und Leitung und bitten dich, nimm weiterhin die Geschicke unseres Landes in deine Hand, sodass sie nicht tun dürfen, was sie wollen, sondern was dein Wille ist, auf dass wir noch in Ruhe vor ihnen leben können. Und da wollen wir dir danken, Herr. Wir wissen das und wir glauben, du bist der Sieger auf Golgatha für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen zum nächsten Teil unserer Auslegungsreihe des Markus-Evangeliums und hören heute auf Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 18. Als er, nämlich Jesus, aber am See Genezareth, am See von Galiläa, entlang ging, sah er Simon, nämlich den Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Rein sprachlich sehen wir auch in diesem Abschnitt die typische Formulierung des Markus, bei dem fast jeder Satz oder Abschnitt mit einem Und beginnt. Rhetorisch war Markus sichtlich keine große Koryphäe. Wer im Deutschaufsatz so schreibt, der kriegt für den Stil wahrscheinlich bestenfalls eine 4. Aber liebe Geschwister, wichtig ist an dieser Beobachtung, dass wir sehen, wie der Heilige Geist jedem Schreiber auch seine ganz persönliche Note lässt. Dass die Heilige Schrift von Gott eingegeben, vom Heiligen Geist inspiriert ist, das heißt eben nicht, dass alles auf Punkt und Komma vom Geist Gottes diktiert gewesen wäre. Und die Verfasser der Briefe, der Schriften, der Bibel quasi nur willenlose Schreibgriffe gewesen wären, die da quasi wie Intras, das ist okkultes Schreiben, mediales Schreiben, Intras, wo der Betreffende gegebenenfalls noch nicht mal mitkriegt, was er schreibt und aus der Tras erwacht und keine Ahnung hat von dem, was er da geschrieben hat. So handeln die Mächte der Finsternis. Der Geist Gottes handelt nicht so, er nimmt den Menschen mit seiner Eigenart ins Geschehen hinein und wirkt doch ganz und gar durch ihn. Und deshalb ist es so, dass abgesehen von besonderen prophetischen Abschnitten in der Bibel, da war der göttliche Impuls direkter, unmittelbarer. Ansonsten war es in aller Regel vielmehr so, dass sich die Verfasser der biblischen Schriften äußerlich betrachtet, ans Werk gemacht haben, Geschlechtsregister zu verfassen, gerade erstes Buch Mose, sehr viel, historische Rückblicke zu Papier bringen, die Königsbücher, Chroniken, Briefe schreiben oder aber hier der Markus, die wichtigsten Inhalte der Predigten des Petrus für die Christen in Rom zusammenzufassen. Äußerlich war das ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Und Lukas beschreibt das ja auch sehr genau in den einleitenden Versen seines Evangeliums. Er hat die vielen verschiedenen schriftlichen Aufzeichnungen, die ums Jahr 60 schon vorliegen über das Leben Jesu, genau studiert. Er sagt, nachdem es viele unternommen haben, viele, nicht einzelne, viel mehr als Matthäus und Markus, viel mehr. Da lagen viele schriftliche Quellen vor. Und er hat sich bemüht, diese verschiedenen schriftlich vorliegenden Berichte so genau wie möglich zu studieren, chronologisch zu ordnen und dann das Ganze in seinem Evangelium zu Papier zu bringen, an den Theophilus. Das heißt, Lukas hat äußerlich genauso gearbeitet, wie heute ein verantwortungsbewusster Historiker das tun würde. Sorgfältiges Studium der Quellen und eine möglichst exakte und gut geordnete Darstellung der wesentlichen Inhalte. Und dazu gehört natürlich als Voraussetzung, die Zuverlässigkeit der Quellen zu überprüfen, hat Lukas natürlich auch gemacht. In diesem äußerlich betrachtet ganz normalen menschlichen Vorgehen waren die Schreiber der Heiligen Schriften dann aber eben vom Geist Gottes geleitet, weshalb alles, was sie niedergeschrieben haben, Wort Gottes ist und was uns in der Bibel überliefert wurde. Weil dabei jeder Schreiber in der Regel seinen eigenen Stil behält, kann man zum Beispiel die Einheit der Schriften des Apostels Johannes sehr gut erkennen, sowohl das Johannesevangelium als auch die drei Johannesbriefe, wie am Ende der Bibel dann die Johannesoffenbarung, zeigen sehr deutlich, eindeutig den Stil ein und desselben Verfassers. Kommen alle aus derselben menschlichen Feder, alle vom selben Heiligen Geist diktiert, weil die menschlichen Verfasser ihren eigenen Stil behalten haben. Deshalb haben die verschiedenen Bücher auch des Neuen Testamentes durchaus verschiedene Stilarten, verschiedenen Wortschatz, auch verschiedenes Niveau des Griechisch. Johannes zum Beispiel schreibt ein relativ einfaches Griechisch. Man merkt, dass er in der griechischen Sprache nicht so massiv bewandert war. Man sieht, an wen sie geschrieben haben, an die Adressaten. Das heißt, das entscheidet auch über die Auswahl, was sie geschrieben haben, wie sie geschrieben haben. Markus, das haben wir im ersten Teil der Predigtreihe gehabt, schreibt an die Christen in Rom, verfasst für sie die Predigten des Petrus nochmal zusammen. Matthäus schreibt an jüdische Leserschaft, deshalb bei ihm ganz häufig der Hinweis aufs Alte Testament mit dem Verweis, auf das die Schriften erfüllt würden. Das interessiert jüdische Leserschaft, das Alte Testament. Was hat sich davon im Neuen Testament erfüllt? Lukas zum Beispiel in seinem Evangelium Apostelgeschichte schreibt ein sehr anspruchsvolles, sehr hochwertiges Griechisch, war ein sehr gebildeter Mann, Arzt, mit sehr präzisen griechischen Fachbegriffen, auch der Nautik und so weiter. Auch der Verfasser des Hebräerbriefs hat ein sehr hochwertiges, sehr feines, anspruchsvolles Griechisch. Man kann dann zum Teil auch sehen, dass manche Briefe nicht vom Verfasser selbst geschrieben, sondern eben diktiert in einem losen Diktat. Bei Paulus zum Beispiel kann man das Einzelne sehen, glaube ich auch der zweite Petrusbrief. Das heißt, sie hatten den Inhalt kurz skizziert und irgendjemand anders, der uns nicht überliefert ist, hat dann diesen Brief geschrieben. Paulus sagt an einer Stelle, ich habe mit eigener Hand unterschrieben. Aber der Brief selber war nicht von ihm, hat dann deshalb auch gegebenenfalls einen etwas anderen Stil. Also das einfach mal so an dieser Stelle einleitend zur Überlieferung, zur Entstehung auch der Schriften der Bibel. Inhaltlich kommen wir heute zum Bericht über die Berufung der ersten Jünger. Das ist auch historisch-chronologisch keine ganz einfache Geschichte, denn wie wir gesagt haben, schon die Evangelisten erzählen uns jeweils unter dem Aspekt, der ihnen im Blick auf ihre Adressaten gerade besonders wichtig erschien, in der Situation, in der sie gerade stehen, jeweils andere Details, andere Begebenheiten im Ablauf dieser Berufungen auch hier konkret. Johannes, das letzte Evangelium, dem begegnen wir hier auch gleich nochmal, kannte die anderen drei und hat deshalb nochmal bewusst einige Dinge weggelassen, die dort schon dreimal berichtet sind. Sollen ja alle Dinge nach Gottes Ordnung auf Zweier oder idealerweise sogar noch, Gott tut meistens noch eins drauf, auf Dreierzeugen Mund beruhen. Johannes noch ein vierter Zeuge, der aber nun als Vierter nicht nochmal alles wiederholt, was die ersten drei schon geschrieben und berichtet haben, sondern nochmal ganz bewusst mit eigenem Schwerpunkt, mit eigener Auswahl setzt. Markus und Matthäus, die beiden ersten Evangelien, berichten uns, dass Jesus nach seiner Versuchung nach Galiläa ging. Dort zunächst in Nazareth war, das hat er dann wegen des dortigen Widerstands verlassen. Das wissen wir, seine Heimatstadt, Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt, und ging hinunter nach Kapernaum an den See Genezareth. Dort begegnet er dann Simon und Andreas beim Fischen und beruft sie in die Nachfolge. Lukas wiederum berichtet von dieser Begegnung nichts. Die war für ihn, aus welchen Gründen auch immer, in seiner Situation nicht wichtig. Hier scheint die Berufung von Petrus und Andreas und auch den beiden Zebedaiden Jakobus und Johannes erst im Zusammenhang mit dem wunderbaren Fischzug geschehen zu sein. Lukas berichtet allerdings dann in seinem Evangelium unmittelbar vor diesem Fischzug, diesem legendären Fischzug des Petrus, von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Und da sehen wir, dass Petrus ganz selbstverständlich, als er hört, die Schwiegermutter des Petrus ist krank, ins Haus des Petrus geht, die Schwiegermutter heilt und man sieht, er kannte den Petrus selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt schon länger. Woher er Petrus kannte, sagt uns Lukas nicht. Johannes berichtet in seinem Evangelium ja auch, die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn man alle Details des Lebens und Wirkens Jesu niedergeschrieben hätte. Und das heißt umgekehrt wiederum, wir haben einen mikroskopisch winzigen Ausschnitt aus all dem, was Jesus getan hat, was es von den 3 Jahren seines Wirkens zu berichten gäbe. Und da haben wir eben entsprechend große Lücken dazwischen, dass diese kleinen Splitter, die uns dann die Evangelisten berichten, nicht immer ganz einfach zusammenzufügen sind, chronologisch, historisch. Sehen wir weiter, wenn Johannes schließlich uns in Kenntnis setzt in seinem Evangelium, dass die Jünger Jesus, zumindest manche von ihnen, schon im Zusammenhang der Taufe kennengelernt haben. Also nochmal ein ganzes Stück früher. Wir lesen nämlich dort bei Johannes Kapitel 1, dass Jesus am folgenden Tag, nämlich am Tag nach seiner Taufe, erneut bei Johannes, an der Stelle wahrscheinlich, wo Johannes getauft hat oder in der Gegend, und bei 2 seiner Jüngern vorbeikommt. Wobei die Frage ist, ob die Formulierung am folgenden Tag zwingend den unmittelbar darauf folgenden meint oder auch irgendeinen sonst folgenden Tag benennen kann. Da ist der biblische Sprachgebrauch oft relativ frei, was uns manchmal Mühe macht vom Verstehen. Wir haben das Gleiche bei den Genealogien, bei den Geschlechterfolgen, wenn es dann heißt, der und der zeugte den und den, dann würden wir es zunächst so verstehen, dass es ein unmittelbarer Sohn ist. Im biblischen Sprachgebrauch kann das irgendein Nachkomme mehrere Generationen später auch sein. Das muss man immer wieder auch gerade bei chronologischen Abläufen und ihrer Rekonstruktion im Blick haben. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, vorbeigehen, sagt er zu seinen beiden Jüngern, siehe das Lamm Gottes. Die beiden hören das, Andreas und ein anderer, der namentlich nicht genannt ist, und folgen jetzt Jesus nach. Ihr Weg mit Johannes ist jetzt zu Ende, das wird ihnen klar. Jetzt ist ja der da, auf den Johannes hingewiesen hat, der Eigentliche. Jetzt folgen sie dem und begleiten Jesus an den Ort, an dem er sich aufhält. Und jetzt berichtet Johannes weiter, dass Andreas, einer von diesen beiden, seinen Bruder Simon sucht und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden und bringt Simon zu Jesus. Und er sagt zu Simon die bekannten Worte, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas auf Lateinisch Petrus, der Fels, heißen. Bei Johannes sieht so aus, als wäre all das, auch jetzt, dass Andreas den Simon zu Jesus bringt, in den unmittelbar nach der Taufe folgenden Tagen geschehen. In Wahrheit, wenn wir die anderen Evangelien zusammennehmen, Johannes hat das unter einem inhaltlichen Aspekt zusammengefasst, nicht chronologisch. Wenn wir die anderen Evangelien dazunehmen, dann sehen wir, dass das erst viele Wochen später stattgefunden haben durfte, nach der Versuchung. Simon Petrus gehörte offenbar nicht zu den Jüngern des Johannes, war deshalb wohl auch nicht bei Johannes am Jordan in Judäa, wo Johannes der Täufer getauft hat, sondern in Galiläa, viel weiter nördlich am See Genezareth beim Fischefangen. Einer muss ja die Familie ernähren. Wenn wir die Evangelien zusammennehmen, können wir so gut wie sicher ausschließen, dass Jesus die ersten Jünger tatsächlich schon vor seiner Versuchung und vor dem eigentlichen Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit berufen hat, schließt sich eigentlich auch aus inhaltlichen Gründen aus. Erst kommt die Taufe, dann die Versuchung, die Bestätigung für sein öffentliches Wirken und dann fängt er an. Und dann beginnt er auch mit den Jüngerberufungen, ganz logisch. Es dürfte also so gewesen sein, dass Andreas und der andere Jünger nach der Taufe Jesu einen ersten kurzen Kontakt mit Jesus hatten. Dann ging Jesus 40 Tage in die Wüste hinaus und wurde dort vom Satan versucht. Danach zog er nach Galiläa, zunächst wieder in seine Heimatstadt Nazareth, Dort gab es Trouble, die wollten ihn ja sogar umbringen, den Berg hinabstoßen. Er geht mitten durch sie hindurch und hinunter zum See Genezareth nach Kapernaum und bleibt nun wesentlich dort. Hier nun am See Genezareth in Kapernaum durfte er nun wieder Andreas begegnet sein, der ihn schon von der Johannes dem Täufer her kannte. Und der eilt jetzt umgehend zu seinem Bruder Simon, erzählt ihm von Jesus und bringt ihn zu Jesus. Und das könnte dann vermutlich ziemlich sicher, weiteres wird uns nicht berichtet, die erste persönliche Begegnung zwischen Jesus und Petrus gewesen sein. Wir müssen vor Augen haben, dass die Berufung in die Nachfolge in mehreren Schritten folgte. Es war eine ganze Reihe von Begegnungen, von einem ersten Kennenlernen zur Berufung in die allgemeine Nachfolge und schließlich im Blick auf die 12 die Berufung in den besonderen Kreis der Apostel. Den zweiten Schritt dieser Begegnungen berichtet Markus hier in diesen Versen. Nachdem Andreas Petrus zu Jesus gebracht hat, geht Jesus einige Zeit später dann am Ufer des See Genezareth entlang, sieht die beiden Fischen mit ihren Wurfnetzen und dann die dritte Berufung berichtet Lukas mit dem wunderbaren Fischzug. Petrus und Andreas stammen ursprünglich aus Bethsaida, wie auch der Apostel Philippus. Bethsaida lag etwa 7 Kilometer östlich von Kapernaum jenseits des Jordan. Kleine Entfernung, und Israel ist ja ein sehr kleines Land, was ihn auch heute so schwer macht, sich militärisch sinnvoll zu verteidigen. Also man muss ja sich ja, auch wenn man heute die ganzen Diskussionen um Israel, um sein Verhalten, das sicher auch manchmal schwierig ist, da darf gar nichts alles verklärt werden, auch nicht aus christlicher Sicht, was da geschieht. Aber man muss auch die Not sehen, militärisch diesen schmalen Landstrich zwischen Jordan und Mittelmeer sinnvoll zu verteidigen, ist eine gigantische Herausforderung. Und dass es dieses Land heute, dieses Volk und den Staat immer noch gibt, eine ganz klare Bewahrung Gottes. Ein kleines Land, und deshalb sind auch die Entfernungen recht kurz. 7 Kilometer ist ja eigentlich ein Katzensprung, Steinwurf. Gerhard Meyer weist darauf hin, dass der Vater des Petrus und Andreas offensichtlich kein frommer Jude war, denn Andreas ist ein griechischer Name und fromme Juden lenken es in der Regel ab, ihre Kinder mit griechischen Namen zu versehen. Bethsaida gehörte zur zweisprachigen jüdischen Diaspora am Ostufer des See Genezareth. Das war teilweise griechisch besiedelt von der Zeit der Seleukiden her, vor allem der berüchtigte Antiochus Epiphanes IV., der ja dann auch den Tempel geschändet hat um 170 vor Christus, genau war es glaube ich 167, hat eine sehr starke Gräzisierung des ganzen Gebiets betrieben. Petrus und Andreas wuchsen also zweisprachig auf mit Aramäisch und Griechisch quasi als Muttersprachen. Zur Zeit ihrer Begegnung mit Jesus wohnten sie aber schon in Kapernaum. Die Gegend um Bethsaida ist durch den Sedimenteintrag, den der Jordan mitgebracht hat und andere Nebenflüsse, zunehmend verlandet. Wie stark das zu dieser Zeit schon der Fall war, ist schwer nachzuprüfen. Heute liegt Et Tel, was traditionell als Ort des antiken Bethsaida gilt, schon 2 Kilometer gut vom Ufer des See Genezareth entfernt, hat also gar keinen direkten Zugang zum Seemeer. Möglicherweise war schon damals die Verlandung so vorangeschritten, das Wasser so seicht und flach geworden um Bethsaida, dass es zum Fischfang nicht mehr so gut geeignet war und die Familie des Petrus ins besser geeignete Kapernaum umgezogen ist. Auf jeden Fall wohnen sie jetzt nicht mehr in Bethsaida, sondern in Kapernaum. Mit dem, was uns Markus hier berichtet, beginnt die allgemeine Jüngerberufung. Jesus macht sich auf den Weg, er ist selber aktiv. Wir lesen, und als er am See Genezareth entlang ging, Jesus wartet nicht, bis die Menschen zu ihm kommen. Er macht sich auf die Suche nach ihnen. Und so hat er es ja uns auch geboten. Darum geht hin. Er sagt nicht, bleibt zu Hause und wartet, bis sie massenhaft zu euch kommen. Er sagt, geh hin, macht zu Jüngern alle Völker. Die beiden ersten, die er damals sucht, sind Simon und Andreas. Er findet sie, wie wir gehört haben, in der Nähe des Ufers, im Wasser, wo sie ihre Wurfnetze auswerfen. Das lohnt sich an Stellen, an denen sich größere Fischschwärme nahe am Ufer aufhalten. Simon, genannt Petrus, braucht nicht weiter vorgestellt zu werden. Die Gemeinde in Rom kennt ihn ja. Er ist bekannt. Bei Andreas sieht es anders aus. Hier fügt Markus erklärend hinzu, dass er der Bruder des Simon ist. Der Bekanntheitsgrad von Andreas hat sich zumindest in Rom offenbar in Grenzen gehalten. Über ihn und sein Leben hören wir in der späteren Predigt noch ein paar Sätze. Die beiden Brüder sind selbstständige Fischer, wie auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Von denen lesen wir ganz explizit dann in Vers 20, dass sie den Vater samt den Tagelöhnern im Schiff ließen und Jesus nachfolgten. Sie haben also eigene Boote und Angestellte. Nach dieser ersten Berufung der Jünger bleibt Jesus auch wesentlich in Kapernaum. Die Jünger ihrerseits gehen zunächst weiter, zumindest nebenbei, ihrem Fischerhandwerk nach. Sie müssen ja ihre Familien ernähren. Der Fischzug des Petrus, Lukas 5, macht das sehr deutlich. Da sehen wir eben nach dieser ersten Berufung beim Wurfnetzfischen den Petrus mit dem Boot wieder draußen unterwegs. Zunächst am Ufer Netze fliegen, dann auf dem See draußen. Dass sich dieser Wechsel vom Fischefischen zum Menschenfischen über einen längeren Zeitraum hingezogen hat. Letztlich über 3 Jahre, denn am Ende, nach Kreuzigung und Auferstehung, trifft der Herr seine Truppe dann wieder in Galiläa am See Genezareth wieder beim Fischen und sendet sie dann endgültig als Menschenfischer hinaus in die Welt. Wenn wir deshalb in Vers 18 lesen, und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach, dann heißt das eben ganz eindeutig nicht, dass sie ab da keine Netze mehr angerührt hätten. Sie haben dem Ruf Jesu zwar dem Grundsatz nach unmittelbar und konsequent Folge geleistet. Wenn Jesus rief und sie brauchte, dann waren sie zur Stelle. Wenn Jesus sie aber gerade nicht brauchte, dann waren sie beim Fischen und sorgten für den Lebensunterhalt ihrer Familien. Und das ließ sich soweit auch recht einfach für eine gewisse Zeit unter einen Hut bringen, da Jesus sich viel in und um Kapernaum aufhielt und von hier aus wirkte. Die Jünger erhalten in jedem Fall eine grundsätzliche neue Berufung, nämlich Menschenfischen. Missionare sein, geht hinaus, macht zu Jüngern alle Völker. Das fing damals an. Und wie furchtbar, liebe Geschwister, wenn wir sehen, wie die heutige sogenannte Christenheit den Missionsbefehl unseres Herrn mehr und mehr verleugnet, beziehungsweise weithin längst verleugnet hat. Und damit das im Grunde wieder zurückdreht, was Jesus seit dieser ersten Jüngerberufung angefangen hat, auf den Weg gebracht hat. Heute geht seinem Ende entgegen. Es fing vor vielen Jahren an mit dem Nein zur Judenmission. Allen voran dürfte es meiner Erinnerung nach damals die schon lange extrem linke rheinische Kirche gewesen sein, die dieses Nein zur Judenmission propagiert hat. Dem folgten dann andere Gliedkirchen nach der EKD, später die ganze evangelische Kirche in Deutschland. Das gipfelte dann 2016 nach jahrelangen, jahrzehntelangen Entwicklungen wahrscheinlich auf der EKD-Synode in Magdeburg, wo die Formulierung verabschiedet wurde, alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes unter Erwählung Israels. Liebe Geschwister, was für ein gottloser, man muss schon sagen, was für ein gotteslästerlicher Wahnsinn. Man sieht schon in der Formulierung, wie diese Leute denken, diese Kirchenleute, alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen. Sie denken in Religionskategorien, institutionellen. Sie denken nicht geistlich, das macht die Sprache schon deutlich. Geht doch nicht um Religionswechsel. Es geht darum, den Juden zu helfen, zu ergreifen, zu begreifen, dass ihr Messias schon gekommen ist, auf den sie sehnsüchtig warten. Es geht um eine persönliche, rettende, heilschaffende, ewiges Leben vermittelnde persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Messias, dem Christus der Juden. Und das zu tun, Menschen des auserwählten Volkes Gottes mit ihrem Gott bekannt zu machen, ihnen deutlich zu machen, dass ihr Gott Jahwe in seinem Sohn Jesus Christus schon längst zu ihnen gekommen ist, um auch ihnen Heil zu schenken. Das zu tun, widerspricht angeblich nach der Erkenntnis der EKD dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels. Liebe Geschwister, weiter kann man sich im Kern der Sache nicht von der Lehre und vom Wirken Jesu und der Apostel entfernen. Und es war von Anfang an klar, dass dieser Ausstieg aus der Judenmission der Einstieg in den Ausstieg aus der Mission überhaupt darstellte. Längst wird dann auch die Mission unter Muslimen und überhaupt mehr und mehr verworfen oder zumindest in Frage gestellt. In der EKD wird Mission zunehmend durch Dialog ersetzt. Man schwafelt miteinander, aber man hat nichts mehr Klares zu sagen. Das eindeutige Zeugnis, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist und niemand zum Vater kommt, denn durch ihn, gibt's so meines Wissens in weiten Teilen schon lange nicht mehr. Da und dort noch ein paar bibeltreue Pfarrer, die das predigen, wie Olaf Latzl und andere. Ansonsten Fehlanzeige. Und liebe Geschwister, hochdramatisch, noch viel schlimmer als das. Denn was wollen wir von der EKD erwarten? Aber dass auf diesem Weg längst auch große Teile der Evangelikalen sind. Es hat mich schon vor rund 10 Jahren entsetzt, wie sich der geistliche Niedergang auch der vermeintlich frommen, angeblich evangelikalen Christenheit entwickelt hat. Ein Beispiel von Unseligen, dabei will ich es heute belassen, traurig genug. Ich wurde damals vor etwa 10 Jahren auf das Buch Freischwimmer aufmerksam. Wesentlicher Autor war Thorsten Hebel, so eine Art christlicher Kabarettist, Redner und so weiter, war damals vielfach eingeladen, auch in frommen Gemeinden. Und dieses Buch Freischwimmer, 2016, erschien im SCM Hensler Verlag, also eigentlich einem ehemals sehr frommen, guten christlichen evangelikalen Verlag. Auch das schon allein, dass dieses Buch dort erscheinen konnte, ein dramatisches, ein hochdramatisches Beispiel für diesen geistlichen Niedergang auch der ehemals evangelikalen, frommen Christenheit. Im Begleittext zu diesem Buch hieß es, er begibt sich auf eine Reise und besucht ehemalige Wegbegleiter Christina Brudereck, Andreas Malessa, Tim Niedernolte, Klaus Douglas. Ein unglaublich berührendes und zugleich spannendes Buch von einer Suche nach Gott und der existenziellen Frage nach dem Sinn des Lebens. Suche nach Gott und existenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens. Liebe Geschwister, bei so einer Ankündigung erwartet man viel. Man erwartet viel Hilfreiches, viel Gutes, viel Substanzielles. Klare, hilfreiche, gute, eindeutige Antworten, die zum Heil, zum ewigen Leben führen. Uns den Sinn des Lebens erkennen lassen, Gott finden lassen, geht doch um die Suche nach Gott. Christina Brudereck war 2004, damals nannte sie sich noch Christina Rieke, gemeinsam mit Thorsten Hebel Hauptrednerin bei Jesus House, einer Jugendveranstaltung von Pro Christ, als einer vom offiziellen Anliegen her ganz und gar evangelistisch-missionarischen, zum Glauben einladenden Veranstaltung. Nun 12 Jahre später, 2016, im Interview für dieses Buch Freischwimmer, antwortet Christina Brudereck auf die Frage, ob es Gott gibt. Man höre und staune, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr sitzt alle, ihr habt euch fest angeschnallt. Es geht ja um Antworten auf die Frage nach der Suche nach Gott. Existenzielle Fragen nach dem Sinn des Lebens. Antwort nun, ob es Gott gibt oder nicht, Christina Brudereck, Doppelpunkt, Anführungszeichen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Meinen Glauben kann ich so zusammenfassen: Die Liebe ist stärker als der Tod, darauf werde ich nicht verzichten. Und wenn ich dann nach dem Tod im Nichts aufwache, also gar nicht aufwache, ich muss da kurz einhaken, liebe Geschwister, Ihr Glaube ist, die Liebe ist stärker als der Tod. Und als erste Wahrscheinlichkeit geht sie davon aus, dass sie nach dem Tod im Nichts, also gar nicht aufwacht. In welcher Weise hat denn Ihre Liebe, Ihre angebliche, den Tod überwunden und war stärker? Das muss die ganz besondere Logik der Christina Brudereck sein. Machen wir weiter, wörtliches Zitat. Dann habe ich das beste Leben gelebt. Okay, reine Diesseitigkeit. Wir wissen, was Paulus dazu sagt, 1. Korinther 15, hoffen wir allein auf dieses Leben, so sind wir die Ärmsten, die Elendsten unter allen Menschen. Ich würde mit eigenen Worten sagen, Narren, die auf die falsche Karte gesetzt haben, ihr Leben komplett in den Sand. Christina Brudereck sagt das Gegenteil, dann habe ich das beste Leben gelebt. Reine Diesseitigkeit. Und sie fährt fort, und wenn ich in der Herrlichkeit Gottes aufwache, und wir sind alle sehr überrascht, also darüber, dass sie in der Herrlichkeit Gottes aufwacht und dass es die tatsächlich gibt, ist sie sehr überrascht. Auch okay, meint sie, auch okay. Seite 99 dieses Buches. Liebe Geschwister, ich hoffe, ihr sitzt noch. Seid nicht längst runtergefallen, vor Schreck. Also Christina Brudereck, die uns Antwort geben will auf der Suche nach Gott, die der existenziellen Frage nach dem Sinn des Lebens nachgehen will, wäre sehr überrascht, wenn sie in der Herrlichkeit Gottes aufwachen würde. Ich kann der lieben Frau Brudereck nur sagen, wenn sie nicht umkehrt von ihren eindeutig gottlosen, unbiblischen Wegen, dann wird ihr diese Überraschung, in der Herrlichkeit Gottes aufzuwachen, erspart bleiben. Sie wird wohl ganz anders aufwachen. Wir sehen einen totalen Abfall vom christlichen Glauben, falls diese Dame jemals wirklich geglaubt haben sollte. Aber es geht weiter. Mit dieser Frau schrieb Jürgen Mette, bis 2013 Vorsitzender von Marburger Medien, daher vielen bekannt, auch von anderen Veranstaltungen, durfte ein bekannter Name, hatte mal einen guten Klang, im Jahr drauf, 2017, mit Christina Brudereck zusammen das Buch Reformation des Herzens. Was für klangvolle Titel, vollmundig, hoffnungweckend. Reformation des Herzens, neuer Martin Luther. Jetzt ganz nah ans Herz gehend, auch von SCM herausgegeben, Stiftung Christliche Medien. Und dazu hieß es im Begleittext: Christina Brudereck und Jürgen Mette nehmen uns mit auf eine vierwöchige Reise zu den vier Entdeckungen der Reformation. Ganz zentral wird es, ganz biblisch. Gnade, Bibel, Christus, Glaube. So der Begleittext. Vier Entdeckungen der Reformation. Gnade, Bibel, Christus, Glaube. Mal persönlich, mal theologisch, dann wieder humorig, lyrisch oder auch ein wenig provokant, nähern Sie sich diesen vier Säulen. Säulen, liebe Geschwister, wisst ihr, was das sind? Das sind Dinge häufig aus Marmor, früher mal Stein, mindestens stabiles Holz, festes Fundament, stabil, auf denen man Gebäude errichten kann. Was für christliche Säulen wollen Leute vermitteln, die nicht mal wissen, ob es Gott überhaupt gibt? Die überrascht wären, wenn sie in der ewigen Herrlichkeit bei Gott aufwachen würden. Ihr Lieben, da dürfte doch jeder Wackelpudding wesentlich stabiler sein als solche Säulen, die solche pseudo-frommen Dampfplauderer von sich geben. Man kann es nicht anders sagen. Liebe Geschwister, schlimmer, wenn es nur pseudo-fromme Dampfplauderei wäre. Das Ganze ist pseudochristliche Volksverdummung und noch schlimmer, eine hochgefährliche scheinchristliche Verführung. Es sind Leute, von denen wir ja gesehen haben, und deshalb muss man es auch namentlich immer wieder benennen, damit die Leute gewarnt sind, vorsichtig sind. die mal in der evangelikalen Welt einen guten Ruf hatten. Das heißt, da wurde Vertrauen geschaffen. Und auf dieser Vertrauensbasis knüpfen diese Leute jetzt möglicherweise bewusst, vielleicht auch nicht bewusst, an und führen Leute in eine ganz falsche, ins Verderben führende Richtung. Weg vom ewigen Leben, vom Heil in Jesus. Ins Nichts. In ein Leben, von dem sie nicht wissen, ob es Gott überhaupt gibt und ob sie irgendwann in der himmlischen Herrlichkeit aufwachen oder nicht. Liebe Geschwister, ich habe diesen Einschub hier mal gebracht, damit wir eine ungefähre Vorstellung haben vom totalen Zerfall der Evangelikalen innerhalb der letzten 30 Jahre. Eine weit verbreitete Totalaufgabe des christlichen Glaubens. Und das Gefährliche und das Schlimme, dass man sich weiter eifrig christlicher Worthülsen bedient. Ich könnte weitere hochdramatische Beispiele in Hülle und Fülle nennen. Man bedient sich weiter christlicher Worthülsen, gibt sich anscheinend besonders bibeltreu und löst in Wirklichkeit das Evangelium, das Vertrauen, die Schrift ins Wort Gottes von innen heraus auf. So wird diese Totalaufgabe des christlichen Glaubens in verführerischer Weise mit so christlichen Tarnworten wie Reformation, Gnade, Bibel, Christus und so weiter verborgen. Und man verbringt, sie verbreiten ihren Unglauben, diese Leute verkünden ein anderes falsches Evangelium. Und was der allmächtige Gott davon hält, bringt Paulus in Galater 1 sehr deutlich zum Ausdruck. Und die Leute haben eine Bibel, die haben sie auch wahrscheinlich mal gelesen. Die müssten doch wissen, was Gottes Wort, Galater 1, dazu sagt. Über den, der ein anderes Evangelium bringt, der sich christlich gibt und nicht mal weiß, ob es Gott überhaupt gibt. Kommen wir zum Schluss und zum Anfang. Markus 1,17 sehen wir den Beginn der Berufung in die christliche Mission. Damals fing es an, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da ging es los. Heute erleben wir das sichtbare und greifbare Ende christlicher Mission. Man kann es nur als absolut hochdramatisch bezeichnen und bekommt eine Ahnung, wie nahe die Nacht ist, in der niemand wirken kann. Wie nahe auch damit die Wiederkunft unseres Herrn und die Ereignisse, die dieser Wiederkunft vorausgehen. Der heilsgeschichtliche Bogen von nunmehr rund 2000 Jahren Zeitalter der Gemeinde neigt sich erkennbar seinem Ende entgegen. Und es gilt deshalb, liebe Geschwister, dass wir die Zeit noch ausnutzen und auch diejenigen, die noch nicht sicher sind, ob sie wirklich gerettet sind, eine klare persönliche Beziehung zu Jesus haben, die sollten das nicht auf die lange Bank schieben. Wir sind weit fortgeschritten und die Wiederkunft unseres Herrn kann sehr nahe sein und die Entrückung der Gemeinde. Wir sollten es nicht auf morgen verschieben, sondern die Sache mit Jesus, wenn wir es nicht festgemacht haben, heute noch festmachen. Noch ist Zeit der Gnade. Und liebe Geschwister, wir, unsere Generation, wir dürfen dankbar sein, dass wir in Zeiten gelebt haben und noch leben, in denen wir das Evangelium weitersagen konnten. Wir sehen die Zeiten, die vor uns liegen, die schon hereingebrochen sind. Die Lasten, das Dunkle, das Schwere, das Finstere, das sie mitbringen, aber wir dürfen dankbar auch zurückblicken, was wir hatten. Auch und gerade hier in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Jahrzehnte des Friedens, Jahrzehnte aufblühenden Wohlstands, von Sicherheit, von relativer Sorglosigkeit, was die äußeren Dinge des Lebens anbelangt. Da wird es auch wieder viel schlechter, leider. Aber was hatten wir doch für Zeiten, für die wir dankbar sein dürfen? Und geistlich, was waren das für Aufbrüche nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem dann in den 50er Jahren, 60er Jahre, bis in die 70er hinein, dann merkt man es langsam, wie es immer schneller den Bach runterging. Aber Zeiten, in denen Menschen zum Teil in größerer Zahl zum Glauben gekommen sind, in denen Gemeinden entstanden, gewachsen sind, und wir durften und dürfen bis heute erleben, liebe Geschwister, dass Menschen auch unser Zeugnis von Jesus hören und nicht wenige es annehmen, immer noch. Immer noch werden Menschen gerettet zum ewigen Leben, auch durch unsere Gebete, auch durch unsere Verkündigung. Das ist großartig. Dafür dürfen wir unserem himmlischen Vater über die Maßen dankbar sein. Und wir wollen ihn darum bitten, dass wir bis zum Tag der Entrückung diesen Zeugendienst weiter tun dürfen und Menschen weiter auch durch unsere Arbeit zum Glauben und zum ewigen Heil in Jesus Christus finden. Amen. Wir beten. Ja, treuer Gott und Vater, treuer Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist in diese Welt, damals vor 2000 Jahren, um uns das Heil zu bringen, um es für uns zu schaffen, zu vollenden durch deinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und dass du damals angefangen hast, Menschen zu berufen, die diese gute Nachricht des Evangeliums weitersagen, hinausbringen zu allen Völkern. Es ist auch zu uns gekommen, nach Westeuropa. Es hat alle Erdteile mittlerweile erreicht. Möglicherweise ist auch der Missionsbefehl schon mehr oder weniger ganz erfüllt, was du als Voraussetzung genannt hast, als eine der Voraussetzungen, dass das Evangelium verkündigt wird allen Völkern und dann wird das Ende kommen. Wir ahnen, wie nahe diese Zeit ist. Wir danken dir, dass das Evangelium so weit gelaufen ist, rund um die Welt und so viele Menschen erreicht hat. Wir danken dir, dass es uns erreicht hat, dass wir die Gnade in dir für unser Leben annehmen durften und dass du uns noch Kraft, Weisheit, Vollmacht schenkst bis zum Tag der Entrückung, auch dieser Gemeinde, unserer evangelischen Freikirche in Riedlingen. Schützen, bewahren deine Hände um sie, hältst allen Angriffen, Anfeindungen zum Trotz, allen Bemühungen, ihr das Wasser abzugraben, unser Zeugnis mundtot zu machen, dass du diese Angriffe abwehrst, auch darin deinen starken, machtvollen Arm erweist und uns, unserer Gemeinde, die Möglichkeit schenkst, bis zum Tag der Entrückung weiter dein Evangelium klar, öffentlich, zum Glauben rufend, eindeutig bekannt zu machen. Dass bis zum letzten Drücker noch Menschen umkehren dürfen, Leben, Heil in dir finden. Und wir wollen auch heute an diesem Tag die Menschen anbefehlen, die in großer Not, im Elend sind, allen voran unsere verfolgten Glaubensgeschwister. Wir bekommen immer wieder aus verschiedenen Teilen Afrikas grausige Informationen, Nigeria, andere Orte, wo gerade dann auch von islamischer Seite unsere Glaubensgeschwister verfolgt, abgeschlachtet, entführt, misshandelt werden, auf schlimmste Weise, Gemeinden ausgelöscht, Kirchen niedergebrannt. Wir sehen aber auch einen zunehmenden Kirchenvandalismus in Deutschland. Auch hier breiten sich entsprechende Kräfte aus, mit welchen Hintergründen auch immer, das wissen wir im Detail nicht unbedingt. Dass du uns aber auch diese ganzen Anfeindungen zum Trotz nicht mutlos werden lässt, nicht feige werden lässt, dass wir dranbleiben am klaren Evangelium, auch unsere verfolgten Geschwister weltweit sich nicht abwendig machen lassen durch äußeren Druck, durch innere Verführung. Wir bitten dich weiter ganz besonders auch für unsere kranken Geschwister. Du kennst jeden Einzelnen auch namentlich, weißt seine ganz persönliche individuelle Not, die Herausforderungen. Sind manche an Krebs erkrankt, Herr? Bei manchen hast du schon spürbar und sichtbar helfend und heilend eingegriffen. Wir danken dir dafür, dass du es auch bei anderen tun mögest und was sonst die Herausforderungen sind. In Schwachheit, Not, Einsamkeit, unter der zunehmend viele leiden, Herr. Unsere Völker, Deutschland, Ungarn, Europa, dass du Willen und Wege zum Frieden schenkst, weg von der Kriegstreiberei, weg von der Spaltung, weg vom Aufhetzen der Völker gegeneinander. Wir sind fassungslos, wie wenig manche Politiker von den vorausgegangenen Weltkriegen gelernt haben. Aber du kannst es wenden, Herr. Schenk auch in unserem Volk nochmal eine Umkehr. Schenk uns hier in Ungarn, an anderen Orten, Politiker, die sich in der Verantwortung vor dir wissen und entsprechend zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen und Völker handeln, Frieden erhalten, bewahren, schaffen. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch in diese weitere Zeit, in diese neue Woche getrost, zuversichtlich hineingehen dürfen. An deiner Hand, du gehst voraus. Dir dürfen wir vertrauensvoll alles bringen, das Große und das Kleine, und sehen, wie machtvoll, wie gnädig, wie treu du uns begleitest. Amen.
Ja, lass uns miteinander gemeinsam aufstehen und das Gebet beten, wie der Herr uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht nun hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.